Auch von meiner Seite wünsche ich ein frohes und gesegnetes neues Jahr euch und Ihnen allen. Und ja, ich kann mich nur so anschließen diesen Wünschen, dass ihr hoffentlich gut in dieses neu begonnene Jahr hineingekommen seid. Und ja, wir sind mal gespannt, was da dieses Jahr so mit sich bringen wird. In der freien Wirtschaft, da herrschen ja mitunter raue Sitten. Da kann es schon mal vorkommen, dass einem langjährigen, einem verdienten Mitarbeiter von heute auf morgen gekündigt wird. Nicht, weil er sich irgendwie etwas hätte zu Schulden kommen lassen, sondern einfach aufgrund irgendwelcher Sparmaßnahmen oder Umstrukturierung oder wie das dann so heißt. Eben noch war er oder sie ein unabkömmlicher Mitarbeiter, der sich mit viel Einsatz und Verantwortungsbewusstsein eingesetzt hat für die Belange der Firma. Doch auf einmal ändert sich alles und seine Arbeitskraft ist nicht mehr erwünscht. Der Mitarbeiter selbst wird nicht mehr gebraucht. Und schwuppdiwupp wird er freigestellt, das Büro wird ausgeräumt, der dienstliche E-Mail-Account wird gesperrt und er ist raus. Ein für alle Mal. Es ist vorbei. Das ist sicherlich keine schöne Erfahrung. Und ja, so auf einmal zu merken, ich bin hier nicht mehr willkommen. Und der ganze Einsatz über die ganzen Jahre, wo man sich vielleicht auch mit Herzblut und mit viel Engagement eingebracht hat, das scheint nichts mehr wert und es dankt einem auch niemand. Man wird einfach rauskomplimentiert und wie ein überflüssiges Kleidungsstück abgelegt und ausrangiert. Sicherlich keine schöne Erfahrung. Ich hoffe, ihr alle habt Orte und kennt Menschen, wo ihr euch uneingeschränkt willkommen fühlt, wo ihr euch uneingeschränkt angenommen fühlt. Vielleicht bei Familienangehörigen, vielleicht bei guten Freunden auch. Und hoffentlich wisst ihr auch und hoffentlich könnt ihr das auch so sagen aus einer inneren Überzeugung und Gewissheit, dass dies vor allen Dingen auch für Jesus gilt. Hoffentlich kannst du das so sagen, dass du dich bei Jesus immer willkommen fühlen darfst. Dass du bei Jesus jederzeit erwünscht bist. Und dass du bei ihm niemals, wirklich niemals damit rechnen musst, eines Tages so abserviert, aussortiert und rausgeschmissen zu werden. Darum, da geht es so ein Stück weit auch in der Jahreslosung für dieses neu begonnene Jahr. Es geht um die Sicherheit derjenigen, die zu Jesus Christus gehören. Jesus spricht in Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Oder in der anderen Fassung, wie wir sie jetzt hier sehen, oder auch an der Wand, die offizielle Jahreslosungsfassung, das ist, glaube ich, aus der Einheitsübersetzung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wir merken vielleicht schon, da ist die ein oder andere Nuance so drin in diesen Übersetzungen. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen im Laufe der Predigt. Ich werde darauf noch zu sprechen kommen, was vielleicht da auch treffender ist. Aber eins wird schon deutlich, glaube ich, wenn wir diese Worte so hören, wenn wir sie das erste Mal hören, dass du, wenn du zu Jesus Christus gehörst, dich auf ihn verlassen kannst. Du bist dann bei ihm, du bleibst bei ihm, er wird sich nicht von dir abwenden, er wird dich nicht eines Tages verlassen, er wird dich auch nicht vor die Tür setzen, da darfst du sicher sein, absolut sicher. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, den werde ich nicht abweisen. Diese Verse oder diesen Vers, den nehmen wir noch mal genauer unter die Lupe und wir fangen damit an, dass wir uns so ein bisschen den Zusammenhang herzuholen, den Zusammenhang dieses Verses mit betrachten. Denn wie jeder andere Bibelvers, so steht ja auch die Jahreslosung in einem größeren Zusammenhang und dieser Zusammenhang ist durchaus wichtig. Er macht uns deutlich, dass jeder, der zu Jesus gehört, tiefer geblickt hat. Jeder, der zu Jesus gehört, hat tiefer geblickt. So umschreibe ich das mal. Wer zu Jesus gehört, hat unter die Oberfläche geschaut. Unter die Oberfläche des Irdischen geblickt. Tiefer geblickt eben. Kapitel 6, das Johannesevangelium, Kapitel 6, in dem die Jahreslosung steht, das beginnt mit einer ganz bekannten Geschichte. Da gibt es diesen Bericht von der Speisung der 5000. Also Jesus versorgt eine große Menschenmenge mit 5 Broten und 2 Fischen. Und am Schluss bleibt sogar noch ein riesiger Rest übrig, nämlich diese 12 Körbe gefüllt mit Resten. Unglaublich. Ein tief beeindruckendes Ereignis. Und das fanden auch die Menschen damals, die das so miterlebten. Sie waren auch tief beeindruckt von Jesus. Sie konnten das kaum glauben. Sie sind richtig begeistert von ihm. Sie sind aus dem Häuschen vor Begeisterung und Enthusiasmus über Jesus. Und sie haben sofort eine Idee. Sie haben sofort eine Idee. Sie sagen sich, diesen Jesus, diesen Mann, der so etwas kann, den müssen wir zu unserem König machen. Den müssen wir zum König machen. Sofort, unbedingt. Wir lesen das in Johannes 6, Vers 14 und 15. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, gemeint ist dieses Wunder der Brotvermehrung, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Wir merken, Jesus ist von ihrem Vorhaben nicht begeistert, er ist nicht angetan davon, er will sich nicht von ihnen zum König krönen lassen und so macht er sich aus dem Staub, er zieht sich zurück. Aber die Volksmenge, sie läuft ihm nach, sie suchen ihn und nach kurzer Zeit finden sie ihn auch wieder. Und Jesus nutzt dann die Gelegenheit, diese Menschen zu konfrontieren und sie auch herauszufordern. Unser Herr, er spricht ihr Problem an. Er spricht ihr Haltungsproblem an, ganz direkt. Er sagt zu ihnen dann, Vers 26 und 27, immer noch Johannes 6, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Was meint Jesus hier mit diesen Worten? Nun, er macht ihnen deutlich, er sagt ihnen, liebe Leute, ihr habt eigentlich ziemlich oberflächliche Motive. Ihr habt ziemlich oberflächliche Motive. Ihr seid von mir begeistert, weil ihr Zeugen gewesen seid dieses Wunders der Speisung der 5000. Darum seid ihr von mir begeistert. Ihr wollt mich zum König machen, weil ihr euch irdische Wundertaten, weil ihr euch spektakuläre Dinge von mir erhofft. Aber eigentlich solltet ihr tiefer blicken. Eigentlich solltet ihr tiefer schauen. Und ihr solltet eigentlich verstehen, was dieses Wunder eigentlich bedeutet. Die Wunder werden im Johannesevangelium immer als Zeichen bezeichnet. Und das ist nicht einfach nur ein anderes Wort, das ist nicht einfach Zufall, sondern der Evangelist, der will damit verdeutlichen, dass diese Wunder, die erstmal Dinge sind, die unseren menschlichen Verstand sprengen, die die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt sprengen, er will damit verdeutlichen, dass diese wunderhaften Ereignisse eine andere Bedeutung haben, dass sie auf etwas hindeuten, dass sie Zeichen sind für Jesu Identität oder für Jesu Auftrag, dass sie noch eine geistliche Bedeutung haben. Und dementsprechend sagt Jesus das hier. Ihr solltet tiefer schauen, ihr solltet tiefer blicken, ihr solltet euch überlegen, was diese Wunder denn bedeuten. Ihr solltet tiefer blicken und erkennen, wer ich wirklich bin. So fordert Jesus sie auf. Es sollte euch um mich gehen und es sollte euch nicht um die Erfüllung eurer weltlichen Träume gehen. Also Menschen interessieren sich für Jesus und sie tun das aus oberflächlichen Motiven. Das war damals so, als man sich einen starken und mächtigen Fürsten wünschte, jemanden, der Israel aus der Abhängigkeit von den Römern in die politische Freiheit führen würde. Das war der Wunsch, Das war der Traum, das war das, was man sich wahrscheinlich auch jedes neue Jahr so wünschte. Hoffentlich dieses Jahr geht es da voran. Ja, und so ist das bis heute. Heute wünschen sich die Menschen auch einen Jesus, der ihnen hilft vielleicht. Vielleicht einen Wunscherfüller Jesus. Oder einen Jesus, der von allem Unangenehmen befreit, der Gelingen schenkt in Arbeit, in Familie, im privaten Bereich. Ist alles schön und gut. Doch Jesus sagt auch heute, ihr müsst tiefer blicken. Ihr müsst tiefer schauen. Das ist nicht alles. Es geht doch noch um so viel mehr als diese irdischen Dinge. Es geht doch um so viel mehr als mein wunderbares Wirken in eurem Leben. Schafft euch Speise, das ist seine Aufforderung, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Nehmt das ins Visier. Das ist doch das Lebensziel. Nun, wenn du Christ bist, wenn du Jesus Christus gehörst, wenn du ihn kennst, persönlich, ihm wirklich folgst, dann hast du das sicher getan. Dann hast du tiefer geblickt. Dann hast du danach gefragt, wer dieser Jesus eigentlich ist und wer er für dich sein will. Dann hast du aber auch tiefer auf dich selbst geblickt. Darauf, wer du bist, was dich ausmacht und vor allen Dingen, wer du bist vor Gott in seinem Angesicht. Wer tiefer blickt, der entdeckt auch diese Frage, die sich ja so ähnlich schon vor vielen hundert Jahren Martin Luther gestellt hat und auch vor ihm schon sehr viele Menschen. Wie komme ich eigentlich als unvollkommener, ja als sündiger Mensch eigentlich klar mit diesem Gott, der so viel anders ist als ich? Wo so eine Entfernung ist, so eine Kluft auch ist. Wie kann ich mich diesem Gott eigentlich nahen, der vollkommen ist? Wer zu Jesus gehört, er hat tiefer geblickt. Er hat erkannt, dass er selbst ein Sünder ist. Er hat erkannt, dass Jesus Christus mehr ist als ein guter Mensch und dass er auch mehr ist als so der Segensbuddy Gottes, der uns durchs Leben begleitet. Er hat erkannt, dass es um mehr geht als das Leben im Hier und Jetzt. Wer zu Jesus gehört, er hat tiefer geblickt. Und allen anderen macht Jesus hier Mut. Sie fordert er auf. Schau mal unter die Oberfläche. Denk mal ein bisschen weiter. Grab mal ein bisschen tiefer. Geh auch mal den ernsthaften Fragen nach. Weich ihnen nicht aus, sondern stell sie dir, die wichtigen, die schwierigen Fragen. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Aber Jesus fordert die Menschen nicht nur auf, mal tiefer zu sehen, er spricht auch eine konkrete Einladung aus. Und wer zu Jesus gehört, hat diese Einladung selbst vernommen und er ist dieser Einladung auch gefolgt und hat ihr vertraut. Wir finden diese Einladung Jesu in Vers 35, das ist also unmittelbar vor unserem Vers 37, in dem die Jahreslosung steht. Das ist wirklich ganz kurz davor. Und da heißt es in folgenden Worten, das sind ganz bekannte Worte, da spricht Jesus eben Folgendes. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Also Jesus präsentiert sich hier als Brot des Lebens und das sind natürlich jetzt tiefgründige Worte, über die man schon an sich eine ganze Predigt machen könnte, vielleicht auch mal sollte. Jesus macht jedenfalls deutlich, ich bin derjenige, der euch wirklich, wirklich satt macht. Es ist nicht das Brot, das sich unter meinem wunderbaren Wirken so vermehrt hat, das euch satt macht. Nein, ich selbst bin es, der euch satt macht. Ich selbst bin es, der eure Bedürfnisse wirklich stillt. Und ich bin es, der eure Bedürfnisse dauerhaft stillt. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Normal ist das ja nicht, ne? Normalerweise ist das ganz anders. Normal ist, dass wir an einem Abend essen und am nächsten Morgen wir wieder Hunger haben. Da Das ist das Normale. Und selbst wenn man sich an den Festtagen vielleicht ein bisschen reichlich bedient hat und den Magen mal so richtig vollgeschlagen hat, vielleicht, so kann man sicher sein, es ist nur eine Frage der Zeit, da wird auch nach dem üppigsten Festmahl der Hunger wieder auftauchen. Vielleicht nicht so schnell wie sonst, aber früher oder später wird er zurückkommen. Das ist das Normale. Normal ist auch, dass wir zum Mittag etwas trinken und zum Abend schon wieder Durst haben. Normal ist es, dass unsere Bedürfnisse immer nur für einen gewissen Zeitraum befriedigt werden. Mal länger, mal kürzer, aber es ist immer nur ein gewisser Zeitraum. Und das gilt ja auch nicht nur für Essen und Trinken, das gilt insgesamt. Auch die sonstigen Freuden des Lebens, in denen du Erfüllung und Glück findest, sie halten nicht auf Dauer. Sie lassen dich auch irgendwann unerfüllt zurück. Vielleicht ist mancher ein großer Fan des Lesens hier unter uns. Liest vielleicht gerne Romane. Kann ja sein. Und du denkst dir, wenn ich mal mehr lesen könnte, das wäre schön, das würde ich so genießen. Und vielleicht hast du mal die Möglichkeit im Urlaub meinetwegen und du hast die Zeit und du liest und liest und liest. Irgendwann wirst du genug haben. Irgendwann wirst du keine Freude mehr daran haben. Und es reicht. Ganz genauso ist es mit anderen Dingen, vielleicht mit dem Urlaub. Selbst beim schönsten Urlaub wird es irgendwann zu viel, wenn er endlos ist. Alle Freuden des Lebens, ob es nun bestimmte Hobbys sind oder einfach der Genuss mancher schöner Momente, alle Freuden des Lebens, sie erfüllen nicht auf Dauer. Schon der Prediger Salomo, er wusste davon. Und er lebte ja in Saus und Braus und er konnte sich alle möglichen Wünsche erfüllen. Ich zitiere mal ein paar Verse aus dem Predigerbuch aus Kapitel 2. Dort schreibt Salomo über seine Erfahrungen mit diesem Thema. Ich tat große Dinge. Ich baute mir Häuser. Ich pflanzte mir Weinberge. Ich machte mir Gärten und Lustgärten. Und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche, daraus zu bewässern den Wald der grünenden Bäume. Ich erwarb mir Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde im Hause geboren. Ich hatte eine größere Habe an Rindern und Schafen als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und was Könige und Länder besitzen. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne der Menschen, Frauen in Menge. Und war größer als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Auch da blieb meine Weisheit bei mir. Und alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem Herzen keine Freude, sodass es fröhlich war von aller meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich aber ansah, alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Aller Reichtum, aller Luxus, alle Wünsche, die er sich erfüllen konnte, sie haben letztendlich, ja, diesen Mann auch nicht zufriedengestellt, nicht befriedigt. Jesus nun, er spricht eine unglaubliche Einladung aus, wenn man das dagegen stellt. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du diese Einladung gehört und du hast ihr vertraut. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du diesem Versprechen auch Glauben geschenkt und dann hast du erfahren, dass das tatsächlich stimmt. Dass Jesus das Brot des Lebens ist und dass es zutiefst erfüllend ist, zu Gott zu gehören, Gottes Kind zu sein. Und dass Jesus unsere wahren Bedürfnisse, die Bedürfnisse unserer Seele, wahrhaft zu stillen vermag. Wer zu Jesus gehört, hat seiner Einladung vertraut, er ist aufgenommen in Gottes Haus, er ist aufgenommen in Gottes Familie, er ist beschenkt mit ewigem Leben. Durch Jesus hat Gott jedem, der glaubt, die Tür geöffnet. Und er hat ihn hineingelassen, aufgenommen in seine herrliche Gegenwart. Und an diese Schar gläubiger Menschen, an diese Schar von Menschen, die zu Gott gehören, an diese Gruppe, die zu Jesus gehören, die ihm glauben, die an ihn glauben und die Teil von Gottes Familie sind, die aufgenommen sind in seine Gegenwart, an diese Menschen richtet sich jetzt unsere Jahreslosung. Also wir haben jetzt sozusagen diesen notwendigen Weg, ja, der war ein bisschen länger vielleicht, wir haben die notwendige Anfahrt sozusagen hin zur Jahreslosung jetzt absolviert zu diesem Wort. Und so können wir jetzt, glaube ich, gut verstehen, worum es Jesus nämlich hier an dieser Stelle auch geht. Er spricht hier zu denen, die tiefer geblickt haben. Er spricht hier zu denen, die Jesu Einladung gehört haben. Er spricht zu denen, die diese Einladung angenommen haben, die dieser Einladung vertraut haben. Und zu ihnen sagt er, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wie gesagt, das ist Einheitsübersetzung. Noch besser, noch treffender, so meine ich, übersetzen an dieser Stelle die Lutherbibel oder auch die Elberfelder Bibel. Die übersetzen hier nämlich gleichermaßen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Merken wir so den Unterschied? Den Unterschied zwischen nicht abweisen und nicht hinausstoßen? Also wenn ich höre, den werde ich nicht abweisen, dann denke ich so ganz instinktiv an so eine Türsteher-Szene. Da ist also jemand an der Tür, zu einer besonderen Location wahrscheinlich, einer exklusiven Veranstaltung, und der sorgt eben dafür, dass nur manche Auserwählte jetzt diese Räumlichkeit betreten. Du musst qualifiziert sein. Du musst zu einem bestimmten Personenkreis gehören. Nur dann darfst du rein. Traurigerweise haben sich ja vergleichbare Szenen in unserem Alltag doch erstaunlich ausgebreitet, sogar in manchen Kirchen. Also, das ist diese Türsteher-Szene. Wenn ich jetzt aber höre, den werde ich nicht hinausstoßen, dann habe ich ein etwas anderes Bild vor Augen. Ich denke da eher an so eine Fahrkartenkontrolle in so einem vollbesetzten Zug. Der Kontrolleur kommt, um die Fahrscheine zu überprüfen. Jeder im Zug wird aufgefordert, also seinen Fahrausweis hervorzuzeigen, hervorzuholen. Und der Kontrolleur schaut sich alles genau an. Und wer jedoch keinen gültigen Fahrschein hat, der wird an der nächsten Haltestelle rausgeschmissen. Er wird hinausgestoßen. Und die Fahrt geht ohne ihn weiter. Und das ist auch die Richtung, in die unsere Jahreslosung so zu verstehen ist. In unserer Jahreslosung, da geht es nicht so sehr um die Frage, wie du hineinkommst in Gottes Reich, wie du das betreten kannst. Es steht nicht so sehr im Mittelpunkt, dass jeder zu Jesus kommen kann, was natürlich stimmt, und dass Jesus ihn dann aufnimmt, dass seine Tür immer offen steht. Das stimmt natürlich, aber das ist hier nicht der Punkt, um den es im Zentrum geht. Es geht vielmehr darum, was mit dir ist, wenn du schon zu Jesus gehörst. Was ist mit dir, wenn du schon drinnen bist, gewissermaßen, wenn du schon in diesem Zug drinnen sitzt. Es geht hier also mehr um diese Frage, wie bleibst du drinnen in Gottes Reich? Oder musst du eigentlich befürchten, wieder rausgeschmissen, rausgestoßen zu werden? Und eigentlich ist das ja auch eine Frage, die auf der Hand liegt. Sobald man zu Jesus gehört, zu seinem Reich gehört, zu Gott gehört, da stellt sich doch eigentlich diese Frage jetzt mit Vehemenz. Bleib ich jetzt drinnen? Bleib ich jetzt dabei? Und wie bleib ich dabei? Was ist eigentlich, wenn ich sündige? Bleib ich dann trotzdem dabei? Bei Jesus? Ja?
Ja?
Auch bei schlimmeren Sünden? Auch bei wiederholten Sünden, wenn ich vielleicht mit der einen Sache immer und immer wieder kämpfe, kann ich dann noch dabei bleiben? Oder kommt Jesus dann eines Tages und schmeißt mich raus? So wie ein Fahrkartenkontrolleur zu jemandem sagt, für Sie ist die Weiterfahrt hiermit zu Ende. Bitte steigen Sie aus. Wie ist das? Oder was ist, wenn ich denn ganz anders bin als die anderen, die auch da drinnen sind, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin? Die anderen, die zu Jesus gehören, die mit mir unterwegs sind. Du denkst dir vielleicht, ich falle hier so auf, ich steche so heraus aus dieser Schar. Ich habe einen ganz anderen Hintergrund als sie. Ich bin ganz anders. Kannst du dann trotzdem dabei bleiben? Oder kommt Jesus dann eines Tages und schmeißt dich raus? Du bist ganz anders. Du passt hier nicht rein. Du hast dich nicht angepasst. Du bist raus. Oder wie ist das, wenn die anderen, die mit mir unterwegs sind, wenn die, ja, wie soll ich sagen, irgendwie mehr drauf haben als ich? Wenn ich nicht genug geleistet habe? Wenn ich nicht so viel geschafft habe wie sie? Kommt Jesus dann eines Tages und wirft mich raus, so nach dem Motto, ich hole jetzt mal andere rein, du wirst ersetzt. Die haben es bestimmt mehr drauf. Musst du das fürchten? Oder wäre es vielleicht auch möglich, dass Jesus uns einfach aus irgendeiner Laune heraus so gänzlich ohne Begründung rausschmeißt? Ich meine, schließlich ist er doch der souveräne Herr. Er ist der allmächtige Gott. Er kann doch tun und lassen, was er will. Er muss sich doch bei niemandem rechtfertigen. Müssen wir fürchten, dass er uns eines Tages willkürlich aus seinem Reich, aus der Gotteskindschaft rausschmeißt? Können wir uns eigentlich unseres Heils nie sicher sein? Liebe Geschwister, ich hoffe, wir merken, dass diese Frage, wie bleibe ich drinnen bei Jesus, in seinem Bereich, wie wird mir dieses Heil erhalten, dass diese Frage genauso wichtig ist, wie diese Frage, wie komme ich da eigentlich rein? Wie wird mir das Heil erst geschenkt? Ja, sobald wir drinnen sind, zu Jesus gehören, ist es doch diese Frage, um die sich alles dreht. Wie bleibe ich dabei? Kann ich dabei bleiben? Und ich habe uns skizziert, dass es ja viele Gründe geben könnte, dass Jesus uns ja wie der Fahrkartenkontrolleur rausschmeißt und von der Weiterfahrt ausschließt. Ist das also so, dass wir uns nie sicher sein können, dass wir bei Jesus bleiben? Ist es so, dass wir nie diese Gewissheit unseres Heils haben können? Unsere Jahreslosung, sie spricht hier eine klare Sprache. Sie gibt uns hier eine ganz klare Antwort. Nein. Nein, nein, nein. So ist es nicht. Jesus spricht hier selbst, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Den werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist ein ganz klares Wort, das Gewissheit schenkt. Und dass Jesus genau diesen Fall auch meint hier, dass Menschen, die zu ihm gehören, die ihren Anteil haben an seinem Heil, dass sie das wieder verlieren, das wird aus den nachfolgenden drei Versen klar ersichtlich. Jesus spricht nämlich dann ab Vers 38, denn, die Begründung kommt, ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Jesus macht also klar, er spricht es hier nochmal ganz klar aus. Es ist Gottes Treue zu verdanken, dass wir, die wir drin sind, dass wir, die wir zu ihm gehören, dass die wir aufgrund unseres Glaubens zu Gott gehören, dass wir auch drin bleiben. Das ist Gottes Wille. Das ist Gottes Treue, die sich an dieser Stelle zeigt. Weil Gott treu ist, weil es sein souveräner Wille ist, werden wir, die wir an Christus glauben, auch das Ziel erreichen, dass wir eines Tages auferweckt werden zum ewigen Leben. Du musst nicht fürchten, dass Jesus eines Tages kommt und dich wieder rausstößt, weil du vielleicht immer mit einer bestimmten Sünde zu tun hast. Du brauchst nicht denken, dass Jesus dich eines Tages ersetzt durch jemand anderen, der vielleicht besser sich eignen würde. Und Jesus wird auch nicht irgendwann seine Runde drehen und jeden rauswerfen, der irgendwie heraussticht aus der Masse seiner Nachfolger, weil er anders ist. Nein, weil Gott treu ist, dürfen wir hier Gewissheit unseres Heils haben. Auch Paulus übrigens. Paulus hat auch auf diese wunderbare Lehre Wert gelegt. Wir lesen in Römer 8, Vers 30, also es ist nicht nur hier zu finden, es ist auch in Römer 8 zu finden beispielsweise. Dort lesen wir, die er aber vorherbestimmt hat, die gleiche Gruppe ist hier wieder gemeint, die drin sind, die zu Jesus gehören, die zu Gott gehören, weil sie ihren Glauben auf Jesus gesetzt haben, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Römer 8, Vers 30. In anderen Worten gesagt, wenn Gott einmal sein Werk mit dir begonnen hat, dass er dich in Christus erwählt, berufen und gerecht gemacht hat, dann wird er es auch mit dir vollenden. Du wirst das Ziel erreichen, auferweckt zu werden zum ewigen Leben, weil Gott treu ist. Jesus wird dich unterwegs nicht abwimmeln oder ersetzen oder hinausstoßen. Er wird den Weg mit dir weitergehen bis zum Ziel, weil Gott treu ist. Die Jahreslosung, dieser Vers, er ist also ein Wort des Trostes und der Ermutigung, das sich an diejenigen richtet, die an Jesus Christus glauben. Es geht in diesem Wort um die Sicherheit derjenigen, die ihr Vertrauen auf Jesus bereits gesetzt haben. Es geht um die Sicherheit von uns allen, die wir tiefer geblickt haben, die wir uns mit geistlichen Realitäten befasst haben. Es geht um die Sicherheit von uns allen, die wir unser Vertrauen fest auf Jesus Christus gegründet haben. Und in ihm unser Glück, denjenigen, der wirklich satt macht, gefunden haben. Wie sicher ist sie nun, diese neue Identität als Kinder Gottes? Ist uns das, was heute gilt, auch morgen noch sicher? Auch noch im Laufe dieses Jahres? Oder am Ende dieses Jahres? Oder in Jahren und Jahrzehnten noch sicher? Kann es sein, dass Jesus die Spielregeln einfach ändert eines Tages und uns vor die Tür setzt? Dass er uns ausrangiert, ersetzt oder vielleicht sogar aus Strafe entfernt? Können wir dieses Heil verlieren? Jesus selbst gibt in der Jahreslosung die klare Antwort. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wen ich einmal aufgenommen habe, wer zu mir gehört, der bleibt auch mein, bis das Ziel erreicht ist. Amen. Wie herrlich und wunderbar ist diese Zusage. Wie tröstend und mutmachend ist diese Verheißung. Da kann man nur danken, da kann man nur staunen und Gott anbeten. Und mit Paulus können wir bekennen, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.